Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt. Immer Platz für Wunder bleibt.
Herzlich willkommen zu unserem Konflikttransformationskongress. Schön, dass du da bist. Heute geht es in unserem Interview um die besondere Macht der Stimme und wie sie bewusst oder unbewusst eingesetzt eine große Auswirkung haben kann. Ich freue mich deshalb, den Stimmexperten Martin Rudenberg heute im Interview begrüßen zu dürfen. Martin hat nicht nur eine außergewöhnlich beruhigende Stimme, sondern er ist, und hier spreche ich ganz aus eigener Erfahrung, auch ein großartiger Therapeut und Coach. Er begleitet Menschen dabei, bewusst die eigene Stimme zu entwickeln und sie stark zu machen. Martin schult die Körperwahrnehmung seiner Klienten und verbindet in seinen sehr individuellen Coaching-Sitzungen bewährte Stimmschulungstechniken mit Gefühl und Körperwahrnehmung, sodass die Seele dabei ihren Ausdruck finden kann. Martin ist auch als Friedensbotschafter mit seiner Stimme auf seinem ganz persönlichen Seelenweg. Sein Herzensmotto ist: Friedensarbeit ist Liebe in Aktion. Lasst uns mit dem Wasser gehen, alle Widerstände umarmen und die Herzen erweichen. Wir sind viele und wir werden immer mehr. Herzlich willkommen, Martin Rudenberg.
Ja, liebe Kathleen, herzlichen Dank für die Einladung. Du hast das sehr schön gesagt, wie du mich da gerade vorgestellt hast. Ich wusste fast nicht, wie das besser gehen könnte. Du hast so quasi jetzt so, was man so Tagline nennt, was ich so in meiner E-Mail-Signatur habe, hast du jetzt zitiert. Und das ist so was sich ständig in Veränderung befindet.
Ja. Martin, das fand ich so, da hat mein Herz so angesprochen, weil das so dieses Wasser, dieses fließende Wasser, so diese weibliche Kraft, die jetzt wieder erstarken darf, ins Feld kommt, und dass du das so als Mann so auch so lebst, das finde ich total schön. Und ja, das ist wunderbar, und das ist auch jetzt gerade, was in die Welt kommen darf, ja.
Ja, das ist richtig. Das sehe ich auch so, weil wir befinden uns, glaube ich, an so einem Übergang, wo wir das Leben versucht haben, komplett zu kontrollieren. Mhm. Also, dass uns da einfach, weil wir mit einem ganz großen Sicherheitsbedürfnis irgendwie kultiviert sind, erzogen sind. Und es geht jetzt eigentlich darum, so wieder dem Leben zu vertrauen, dem Fluss des Lebens zu vertrauen und damit aber auch unseren Gefühlen zu vertrauen. Und Gefühle sind etwas, das fließen will. Und damit bin ich dann automatisch auch bei dem Thema Stimme, weil Stimme kann ich nicht von meinen Gefühlen abkoppeln, beziehungsweise wenn ich nicht gut mit meinen Gefühlen verbunden bin, dann ist auch in der Stimme irgendwas, was nicht im Fluss ist und was sich unterbewusst auch anderen Menschen vermittelt. Mhm. Das mal so gleich vorweg zu sagen.
Ja, und ich finde, unser Thema ist ja Konflikttransformation. Es kommt immer wieder in allen Interviews, kommt es immer wieder zu dem Thema Emotionen und Gefühle, was wirklich ein Schlüsselthema ist, oder um Konflikte wirklich zu befrieden und zu lösen, ist der Ausdruck der Stimme sehr, sehr wichtig. Und das war ja auch so, also ich bin ja auch zu dir gekommen, weil ich meine Stimme entwickeln wollte, weil mein Anliegen war so, dass ich, wenn ich so in Angst bin oder in Wut bin oder irgendwie in Konflikt mir unlösbar scheint, dann wird meine Stimme immer höher. Ja, und ich merke, ich habe, mein Hund ist so ein guter, er zeigt mir immer sehr gut, wenn meine Stimme wieder wegrutscht, dann ist er immer so gestresst und verlässt das Haus. Und ich sage mir, was macht das mit meinem Gegenüber? Vielleicht ist es bei dem nicht so bewusst, weil er nicht so ein feines Gehör wie Hunde hat. Aber mit dem macht es ja auch was, wenn ich auf einmal meine Stimme so quietschig wird. Ja? Und ich denke, das trägt nicht dazu bei, einfach eine friedliche Lösung zu finden. Und es macht vielleicht sogar den anderen aggressiv, ja, wenn er so also so hoch angesprochen wird. Und ich denke, das ist auch, ja, du beschäftigst dich ja auch mit Friedensarbeit. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, seine Stimme auszudrücken, so wie man fühlt, ja, ohne dass es wegrutscht, ja, und dann irgendwo aggressiv wird. Und das ist total wichtig, finde ich. Wie arbeitest du da bei deinem Coaching mit der Stimme, dass sie im Prinzip sozusagen befriedet wird, aber trotzdem das Gefühl ausdrückt? Ne? Es darf ja nicht weggemacht werden, sondern es darf sozusagen ausgedrückt werden mit dem Herzen. Ja? Vielleicht kannst du darüber mal so berichten, wie du das machst.
Ja, vielleicht, ich möchte das einfach nochmal bestätigen, dass auch ich nicht frei davon bin, dass wenn, ich sag mal, ich mich bedroht fühle oder irgendwie Angst bekomme, ich bin da nicht komplett frei davon, das passiert mir auch immer wieder nochmal, obwohl das, wenn ich also auf mein Leben zurückschaue, ich da schon ein ganzes Stück Weg zurückgelegt habe. Auch da verändert sich meine Stimme und ich weiß, dass meine Stimme dann auch einen relativ metallischen Klang bekommt. Und wir, ich sage jetzt mal, wir funktionieren, aber das klingt mir zu technisch, wir verständigen uns eigentlich über das Resonanzprinzip. Also wir verständigen uns über Schwingungen. Ja? Also das kann ich auch erklären. Also wie Kommunikation funktioniert, das hat letztlich alles was mit Frequenzen zu tun und mit dann auch nochmal mit den Obertonspektren und so weiter. Da vermitteln wir eigentlich diese ganzen unterschwelligen Botschaften und die registriert jeder Mensch. Je sensibler er ist, umso besser. Und dann, weil wir eben mitschwingen von Natur aus, wenn wir empfindsam sind und schwingen wir umso schneller mit, es ist dann auch eine Form von Empathie im Grunde genommen, dann versetzt uns, sag ich mal, nennen wir es eine aggressive Schwingung, wenn die rüberkommt zu uns, auch sehr schnell unsererseits in Aggression. Und insofern ist es so wichtig, sich zumindest darüber bewusst zu werden, wenn ich überhaupt erstmal mir bewusst zu werden, wann kriege ich Angst und wie kann ich, woher kommt die Angst, wie kann ich damit umgehen und wie kann ich mich selber aus dieser Angst wieder lösen. Denn je stärker ich in dieser Verkrampfung bin, Angst ist ja enge, umso weniger frei schwingt auch meine Stimme. Und das überträgt sich. Und dann sitzen wir eigentlich in dem Moment sozusagen in dieser unüberbrückbaren Kommunikationssituation. Da scheint nichts mehr weiterzugehen. Und wir sind es gewohnt, dann mit Argumenten zu kommen und mit dem Verstand und zu versuchen, den anderen davon zu überzeugen, dass ich ja richtig bin und dass ich es ja richtig sehe. Letztlich, ja, geht es dann um dieses Thema. Und eigentlich geht es darum, das zu finden, was uns verbindet. Und über die Stimme sind wir eigentlich viel direkter verbunden als über irgendetwas anderes. Weil mit jedem Atemzug versetzen wir ja schon die Luft im Raum in Schwingung. Und Stimme ist nichts anderes als hörbar gewordener Atem. Ja, so würde ich das jetzt erklären, aus meiner Sicht.
Mhm. Und was würdest du den Menschen so da draußen im Prinzip empfehlen, wenn sie merken, okay, die Stimme entgleist und es kommt irgendwie Aggression in den Raum. Wie kann ich damit umgehen? Also im ersten Schritt. Also ist ja immer so wichtig, dass man sich auch einen Coach holt und so. Aber es ist ja schon wichtig, wie nehme ich das wahr? Was kann ich in dem Moment tun, damit es nicht in diese Aggression kommt, wie du das erzählt hast? Geht da denn überhaupt was?
Ja, da geht ganz bestimmt was. Kurioserweise fällt mir da was ein, was mein Schwiegersohn mir vor kurzem erzählt hat. Das hat jetzt gar nicht so direkt mit Stimme zu tun. Ein Therapeut würde das vielleicht paradoxe Intervention nennen. Das geht einfach darum, wie kriege ich eine andere Perspektive für den Moment auf mich selbst und die Situation. Das einfach, wie kann ich aussteigen? Also zu sagen, lass uns mal eine Pause machen, ich gehe mal eine Runde um den Block, ist so eine Geschichte. Diese lustige Geschichte meines Schwiegersohns, die mir da kam, war die, dass er mir erzählt hat, wie 2012 bis 2014 die Spaltung in Syrien gelaufen ist und sich an der Universität oder an den Universitäten zwei Gruppen gebildet haben, wo jede meinte, sie hat Recht im politischen Sinne, und die Studenten haben miteinander diskutiert, halt im südländisch-arabischen Temperament. Und natürlich gab es Wortführer, und er war einer von denen. Und immer wenn er gemerkt hat, jetzt gehen die Emotionen zu hoch, dann hat er zum Bierglas gegriffen und hat mit seinem Gegenüber angestoßen. Und sie haben erst mal einen getrunken und dann sind sie wieder runtergefahren. Und irgendwann hat der Gegenpart das auch übernommen. Und sie haben jedes Mal geschafft, die Situation wieder zu entspannen. Und er sagt, weil wir das gemacht haben, wir waren die einzige Uni, wo sich die Studenten bis zum Schluss nicht in der Wolle hatten. Er ist dann geflohen, sondern sie waren weiter miteinander im Gespräch. Ja. Also sowas sich einfallen zu lassen, ist gut. Ja. Mhm. Und dann geht es einfach darum, wenn sich gut kennenzulernen und vielleicht sowas wie eine Herzverbindung aufbauen zu können. Das heißt, den Menschen auch wahrnehmen zu können durch seine Wut hindurch, durch, ja, wie auch immer, wenn mir jemand wütend begegnet, mich da auch abgrenzen zu können und zu sagen, ich übernehme die Wut jetzt nicht von dir. Ja. Aber das setzt voraus, dass ich mich selber auch schon ein bisschen kennengelernt habe. Ja. Mhm. Und dann zu gucken, wie kann ich dem anderen das Gefühl zu vermitteln, dass ich ihm ja zuhöre. Ja, also das geht ja meistens, es geht eigentlich immer darum, dass wir gehört werden wollen. Ja.
Ja. Und wie siehst du das so einfach, die Achtsamkeit auch zu schulen? Wie ändert sich die Stimme? Irgendwie ist ja die Stimme auch so ein Zeichen für mich, ein äußeres Zeichen, was sich gerade an Gefühlen zeigt, ne? So diese Beobachtung dessen. Und genau, und auf der anderen Seite kann es unbewusst viel auslösen, aber wenn man bewusst damit umgeht, hat es ja wirklich auch eine beruhigende Auswirkung, ja. Also es ist, ich denke, das ist auch für, um Konflikte zu lösen, um Frieden in die Welt zu bringen, ist immer Gutes, das daran eben die zu schulen, die Stimme. Du hast vorhin auch im Vorgespräch von deinem Balancebrett geredet, von dem ich, das ich ja leider nicht kenne, weil wir online arbeiten. Aber das ist auch sehr spannend, ja, wie du selbst es wahrnehmen kannst, wie du in deiner Mitte bist und so eine Erinnerung zu haben. Aber vielleicht kannst du das selbst jetzt noch mal kurz beschreiben. Das ist ja vielleicht auch so ein Hilfsmittel, um erstmal zu sich selbst zu finden, glaube ich, ja.
Ja, das ist, kann ich nur unterstreichen. Die Voraussetzung ist, dass wir bei uns anfangen und bei uns gucken und uns selber kennenlernen. Dieses Balancebrett, das setze ich gerne ein, weil es, wenn es um Stimme geht oder Sprechen oder auch Singen, geht es eigentlich nur darum, dass wir uns wieder daran erinnern, was der Körper eigentlich von Natur aus sowieso kann. Ja, und auch gerne tut, ja, weil es einfach ein Ausdruck von Lebendigkeit, von Kreativität und so weiter ist. Nur wenn das eben irgendwie problematisch ist, dann hat sich da irgendwas dazwischen gestellt. Dann haben wir irgendeine ungünstige Körperhaltung uns angewöhnt. Und da gilt es dann wieder rauszufinden, wie fühlt sich das eigentlich natürlich an, und festzustellen, dass ich auch gar nicht so viel Kraft brauche, möglicherweise, um zu sprechen oder um zu singen oder überhaupt mich zu bewegen. Und der Körper weiß das nämlich. Und das Balancebrett, das hat man vielleicht schon mal im Zirkus gesehen. Das ist einfach was, wo ich mich auch selber draufstelle, immer wieder mal noch. Aber mir ist das zur zweiten Natur geworden. Aber wenn jemand da kommt, und da geht es nicht darum, etwas Statisches zu erreichen. Leben ist nichts Statisches und die Stimme ist auch nicht statisch. Es ist alles ständig in Bewegung. Und auf so einem Balancebrett zu stehen und zu merken, ich bin in Bewegung, permanent, und gleichzeitig kommt etwas in mir zur Ruhe. Das klingt komplett paradox, aber das lässt sich im Körper fühlen. Und die Menschen, die dann da stehen, wenn sie dann es rausgekriegt haben, das ist fast wie ein Hebel, also es ist eigentlich nur wie ein Hebel umlegen und die Verstandeskontrolle loszulassen und zu merken, oh, der Körper macht das ganz von selber, ich muss ja gar nichts dazu tun. Und dann stellt sich so eine Leichtigkeit ein, so eine innere, und sie kriegen alle einen ganz glücklichen Gesichtsausdruck und sind nur noch begeistert. Ja. Mhm. das drückt vielleicht ganz gut aus, diese Balance zu finden zwischen Kontrolle und Loslassen, zwischen ja, Verstand und es fließen lassen. Also sagen wir mal eben dieser betont männlichen Kultur, aus der wir uns jetzt hoffentlich gerade rausbewegen, in eine Kultur, wo das mit dem Weiblichen in Balance kommt, mit dem Fließen.
Ja, ja. Und du hast auch so die Leichtigkeit erwähnt und das ist alles gar nicht, dass wir uns vieles so anstrengend machen, dass es eigentlich ganz leicht sein kann und dass da die Stimme und das Sprechen so auch ein gutes Beispiel dafür ist. Das war ja auch bei mir, ist dir das so aufgefallen, dass wenn ich rede, so viele Muskeln im Gesicht anspanne, das erschöpft ja auch und das ermüdet. Und dann denke ich immer, warum ist das so anstrengend, wenn ich viel kommuniziere mit anderen Menschen? Und das war mir gar nicht bewusst. Also eigentlich sagst du, als Kind lernt man das ganz selbstverständlich und das ist irgendwie ganz natürlich, aber man gewöhnt sich mit der Zeit das irgendwie schwerer an und man merkt es gar nicht mehr. Und das ist ja auch dieses weibliche Prinzip, es fließen lassen, gar nicht so viel in Aktion zu gehen, auch es ist einfach mit Leichtigkeit zu machen und Liebe und mit dem Herzen, ja. Und das finde ich total, das war so das Spannendste, was du mir jetzt für mich gesagt hast, auch beim Coaching. Und ich denke, da auch zu schauen, wo kann ich einfach mehr Freude haben und mehr Leichtigkeit, mehr in Balance sein. Und das ist so spannend. Und damit, komischerweise, stellt sich ja auch ein innerer Frieden ein, ja, weil ich bin nicht mehr im Kampf. Wir hatten im Vorgespräch nochmal gesprochen, dass ich das früher hier sozusagen Widerstand oder Kampf oder, ich meine, Kampf, da bist du schon länger weg, aber Widerstand war das immer noch so, wo du gesagt hast, jeder hat so einen bestimmten Widerstand vom medizinischen her. Aber es ist ja doch eine alte Energie, im Kampf zu sein, im Widerstand. Selbst wenn man jetzt für Frieden ist, wenn ich so, ich hatte jetzt auch ein Interview mit jemandem, der eine medizinische Matte hergestellt hat, der hatte auch so ganz viele Kriegsbegriffe verwendet. Also ist ja auch Sprache. Ja? Widerstand, Abwehr, Ankämpfen gegen, also obwohl er was ganz Tolles gemacht hat. Ne? Das ist ja auch wirklich in uns so drin, dass wir nicht nur mit der Stimme ziemlich hart agieren, mit viel Mimik, mit viel Muskel, mit viel Kraft, sondern auch die Worte selbst sind sehr im Kampfmodus und im Kriegsmodus. Und ich denke, nur wenn wir das transformieren, kann schon viel mehr Herzensenergie und Friedensenergie ins Feld kommen. Was sagst du dazu?
Bin ich absolut bei dir. Also Sprache, mit Stimme beschäftige ich mich in erster Linie, aber ich habe auch immer wieder von Berufswegen, ich habe ja auch lange fürs Radio gearbeitet und wenn ich als Sprecher arbeite, habe ich viel mit Sprache und Texten zu tun. Ich schreibe selber gerne und Sprache hat eine ungeheure Kraft und ja, das ist ganz wichtig. Ich glaube, in der heutigen Zeit und in der Zeit, in der wir jetzt leben, mehr denn je, mir auch zu überlegen, was ich sage, was ich über mich sage, wie ich über mich spreche, sagt das das aus, dass ich mich so annehme, wie ich bin? Oder drücke ich damit aus, dass ich was ablehne? Ja, also wenn jetzt jemand, ich denke da konkret an jemanden in meinem Freundeskreis, der einen Unfall hatte und eine schwierige Operation und unter Schmerzen leidet und dann sagt, ach, scheiß Arm, ja, das damit spalte ich mich von meinem Arm ein Stück weit ab, ja, und mache es ihm, glaube ich, schwerer, dass es ihm besser geht, ja, dass da was anfängt zu heilen. Solche Sachen finde ich wichtig. Also das hat eine Kraft. Und natürlich auch, welche Worte wähle ich, um andere Menschen zu erreichen. Ja? Das Wort Widerstand war, als ich das gewählt habe, im Herbst des vergangenen Jahres wichtig, weil es mir wichtig war, die Menschen zu erreichen, die sich selber gerade als im Widerstand befindlich definiert haben. Ja? Zum Beispiel. Und jetzt ist aber eine andere Zeit und viele Menschen haben inzwischen erkannt, dass es um mehr geht, dass es darum geht, im Frieden mit sich zu sein und im Frieden mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen, weil sonst kommen wir nicht ins Gespräch. Und deswegen habe ich mich von diesem Begriff Widerstand in diesem Kontext verabschiedet. Ja.
Mhm. Und du bist ja jetzt ganz aktiv in dieser Bewegung, in der Friedensbewegung und willst da was bewirken. Was ist denn jetzt so die aktuelle Zeitqualität? Weil du sagst, es ist jetzt von dem Widerstand, von dem Kampf weg, hin zu dieser Friedenskraft. Mhm. Was machst du da konkret, um diese Kraft zu entwickeln und diesen Friedensweg zu gehen? Und was kannst du den Menschen da mitgeben? Weil da will ja jeder was tun, gerade die Welt friedlicher gestalten. Das macht ja vielen Angst, was da draußen passiert, ob das China ist, Russland, Taiwan, ja, das ist ja irgendwie bedrohlich und jeder möchte was tun und viele fühlen sich ohnmächtig. Was tust du gerade? Was ist dein Weg als Friedensbotschafter? Wir hatten ja vorher auch darüber gesprochen, kurz.
An erster Stelle steht für mich ganz klar, dass ich selber gucke, dass ich aus der Gelassenheit komme. Also es geht auch eher um das Lassen als um das Tun, sag ich mal. Mhm. Und für mich ist es essentiell, dass ich meinen Morgen so anfangen kann. Ich sitze bei mir auf dem Sofa und habe meinen großen Pott Kaffee. Das ist meine kleine Sucht. Und ich sitze da manchmal eine Stunde und schaue nur aus dem Fenster raus ins Grüne und hier auf den Schauinsland oberhalb von Freiburg und lass alles kommen, was so kommt. Ja. An Traumresten, an Gedanken, an Gefühlen und so weiter. Ich lasse mich einfach da sein, ohne jeden Anspruch. Und mir kommen da dann die Impulse eigentlich für das, was jetzt am Tag wichtig ist. Das entsteht dann daraus. Und da schließe ich dann selber noch an, dass ich einfach, weil es mir Freude macht, mit meiner Stimme dann noch umgehe. Und das heißt, für mich ist einfach, Stimme ist eigentlich eine spezielle Form von Yoga. Das verstärkt das dann noch. Aber das Essentielle ist eigentlich dieses völlige anspruchslose Sein erstmal, mir das zu erlauben und nicht mal auf die Uhr zu gucken. Die Freiheit kann ich mir jetzt seit einiger Zeit nehmen. Also die nehme ich mir die meiste Zeit. Und die Uhr auch mal zu vergessen und sich nicht zu takten. Dann kann ich den Rest des Tages, bin ich eigentlich sehr leistungsfähig. Aber es gibt dann auch Situationen, wo dann die Eindrücke von außen so stark werden, so viel werden, wenn ich mit vielen Menschen spreche, dann brauche ich zwischendurch auch wieder genau so eine Pause. Also Pausen machen, um in den Frieden zu kommen, ist eine Möglichkeit. Und der Übergang zu dem, was wir Meditation nennen, ist nach meiner Erfahrung sehr fließend. Ja. Mhm. Aber ich hatte den Eindruck, du wolltest noch auf was anderes hinaus, dass ich mich so auch inzwischen als Leuchtturmbauer bezeichne. Ja.
Ja.
Habe ich das richtig verstanden? Das wäre dann aber erst der zweite Schritt. Und das kann ich auch nur danach draußen gehen und tatsächlich mich aktiv auch einsetzen für etwas, weil ich diese Übereinstimmung in mir drin spüre, weil ich genau spüre, das ist jetzt gerade diese Strecke, Weg, es gehört gerade zu meinem Leben. Da habe ich von innen heraus das Gefühl, das ist jetzt gerade mein Job.
Das ist wie die Intuition, so eine innere Stimme, ja?
Ja, ja, ja.
Aber tatsächlich würde ich noch mal ein bisschen da, was du gerade so beschreibst, machst du da, also du hast von Meditation geredet, aber du hast doch vorhin, wir hatten technische Probleme, so ein bisschen bei einer Übung gestört. Kannst du vielleicht den Menschen noch so ein bisschen mitgeben, wie sie da in diese Ruhe kommen können oder wie sie auch für ihre Stimme was tun können und Herzverbindung, Sprache, Stimme, dass sie wirklich diesen Zugang finden zu ihren Gefühlen, zu ihren Emotionen, dass sie wirklich diese Achtsamkeit spüren. Vielleicht ist da irgendwas, wo man vielleicht schon mal eine kleine Übung, was man zu sich kommen kann und irgendwas für diese Leichtigkeit und für diese Achtsamkeit tun kann jeden Tag. Hast du da eine Idee?
Jetzt für die Menschen? Ja, also Ideen habe ich eine Menge. Ich würde ich arbeite sehr gerne mit dem Bild des Baumes. Bäume sind ja enorm wichtig, auch einfach schon für unser Leben hier auf dem Planeten. Und sie haben aber auf einer anderen Ebene auch noch so eine, sie sind sowas wie ein, nicht, sie sind mehr als eine Metapher, weil sie machen uns was vor, was die Verbindung zwischen Himmel und Erde betrifft. Also sie wachsen einerseits in die Erde hinein und holen sich da die Nährstoffe und transportieren sie im Baum nach oben bis in die Blätter. Und auf der anderen Seite wachsen sie in den Himmel und holen sich das Licht von oben, um diese Nährstoffe überhaupt für sich verwandeln zu können, umwachsen zu können. Und dieses Bild einfach mal zu nehmen und sich an einem Platz, an dem man sich wohlfühlt, das kann auch draußen sein, aber es geht auch überall in der Wohnung. Es geht im Zweifel auch, wenn man irgendwo in irgendeinem Gebäude ist, wo man sonst keine Ruhe findet, auf die Toilette zu gehen und sich vorzustellen, am besten an den Baum denken, den man schon kennt und den man mag und wo man sich gerne in der Natur auch mal hinsetzt und sich hinzustellen und sich vorzustellen, ich bin dieser Baum und ich schlage Wurzeln in die Erde und gleichzeitig wachse ich in den Himmel. Und da ist sowas wie ein, da gibt es ein unsichtbares Fädchen an meinem Scheitelpunkt oben und das macht es mir noch leichter, weil da werde ich von unsichtbarer Hand nach oben gezogen, so dass es mir angenehm ist, nicht dass es mich stresst und gleichzeitig sinkt alles Schwere in den Boden. Und sich dann vorzustellen, dieser Baum schwankt leicht im Wind. Also selbst die dicksten Bäume, wenn ein stärkerer Wind kommt, die kommen immer leicht in Schwingung. Da sind wir wieder bei dieser permanenten Bewegung. Ja? Also nicht Starre, sondern Bewegung. Und aber dabei eben schon die Festigkeit zu haben wie ein Baum. Also nicht irgendwie wild hin und her zu schlackern, sondern gleichzeitig diese Stabilität zu spüren. Und dann einfach nur das Windgeräusch den Atem wieder kommen lassen. Mit geschlossenen Augen natürlich. Und immer mehr dieses Stück Natur, dieser Baum werden, mit der Bewegung eins werden, mit dem Atem eins werden und es fließen lassen. Das ist schon mal sehr hilfreich. Das ist das, was ich jetzt hier so am Bildschirm gerade am besten vermitteln kann.
Ja, diese Übung hast du ja mit mir auch gemacht und die fand ich so schön und die habe ich dann wirklich in der Natur gemacht, ja. Und dann habe ich auch so gemerkt, dass man gar nicht so die Lippen bewegt, weil das habe ich am Anfang gemacht, total Mund und alles angespannt. Und zum Schluss habe ich gemerkt, okay, ich muss gar nichts eigentlich bewegen. Und wenn ich ein bisschen die Zunge hoch und runter, dann hört sich's an wie abflauender und aufflauender Wind. Ja, also wir können nur, indem wir die Zunge bewegen oder bei anderen Übungen mit dir, zum Beispiel mit dem A, nur die Lippen und gar nicht hier, sondern dass alles locker ist. Ja? Und das ist wirklich, wirklich so einfache kleine Übung, wo ich so viel über meinen Körper auch gelernt habe. Ja. Aber du wirst ja wahrscheinlich jetzt schon wieder sehen, dass ich viel zu viel Muskeln
nehme. Ich achte da jetzt im Moment gar nicht drauf. Ja, weil das ist schön.
Es ist immer so, wenn man mit einem Psychologen spricht, dann wird man immer, denkt man immer, man wird gescannt psychologisch und mit einem Stimmtherapeuten. Es ist spannend.
Nee, weil ich sitze gerade mit einem weichen Blick vorm Bildschirm und versuche einfach nur
zu fließen zu lassen.
Ja, genau. Und nicht zu fokussieren. Es ist ja auch interessant, dass wir haben ja mit den Augen im Grunde genommen zwei verschiedene Formen von Sehzellen. Ich kriege es jetzt nicht mehr ganz exakt zusammen, aber die einen dienen eben, dass wir das Gesamte erfassen und dass wir so einen weichen Blick haben. Und wir haben halt diesen, wo wir eine ganz bestimmte Stelle fokussieren. Und das ist eine ganz andere Spannung. Und dann nehme ich selektiere ich viel mehr in der Wahrnehmung und das versuche ich gerade eben nicht, sondern ich versuche so einen Gesamteindruck zu bekommen von dir im Gespräch und dann darauf zu antworten.
Ja, danke. Danke vielmals für das, die schöne Übung nochmals. Für mich auch nochmal eine gute Erinnerung, das wieder in der Natur zu machen. Das ist auch so für uns Menschen immer so ein großes Thema. Man hat was im Fokus, macht es. Es ist schön, aber ich verliere den Fokus dann wieder und dann wende ich mich wieder anderen Sachen zu. Es ist auch spannend, da einfach so auch sich immer wieder zu erinnern und neue Routinen einfach in das Leben zu bringen, um sich zu verändern, finde ich, also zu entwickeln. Das ist mir jetzt gerade auch nochmal so gekommen in Erinnerung, dass mir das so gut getan hat und es einfach noch nicht in meiner Routine ist. Ja, das ist vielleicht auch nochmal so eine Sache zu überlegen, was ist gut für mich und wo möchte ich, wo entscheide ich mich wirklich, die Routine zu ändern, meine persönlichen Routinen. Mhm.
Ja, das ist sicher richtig. Und gleichzeitig ist es mir ganz wichtig, dass nichts automatisiert passiert. Mhm. Ja. Also ich kann jede Form von Übung eigentlich übertreiben. Ich würde sogar so weit gehen, dass wenn ich meditiere und die Form der Meditation entspricht mir nicht, dann ist das auch nicht unbedingt produktiv. Ja. Dann gilt es vielleicht eine andere Form des Zugangs. Es gibt ja, wir sind alle Individuen, wir sind alle unterschiedlich. Und unsere Schönheit liegt ja darin, dass wir so unterschiedlich sind. Das ist ja gerade das Reiche am Leben. Und dass es darum geht, dass wir wirklich herausfinden, wer sind wir? Wer bin ich? Ja, und zu mir passt nicht zwangsläufig das, was zu dir passt oder nicht in jedem Moment oder in jeder Lebensphase oder an jedem Tag. Und wenn ich jetzt, sage ich mal, als Coach oder Therapeut oder Lehrer auftrete, dann kann das eigentlich immer nur ein Angebot sein. Und du, sage ich mal, jetzt als Klientin, prüfst für dich, wie geht es mir damit? Tut es mir gut? Und wenn es mir gut tut und mich kräftigt, dann kann ich es ausbauen, dann variiere ich es möglicherweise, adaptiere es, passt es auf mich an. Und wenn ich merke, etwas strengt mich an oder ich komme in einen Krampf, dann ist es ganz wichtig, es loszulassen. Vielleicht erstmal nur für den Moment oder für den Tag oder vielleicht auch erstmal ganz. Und dann kommt es möglicherweise in ein paar Jahren wieder zurück oder auch nie mehr. Und auf die Art und Weise finden wir unseren ganz individuellen Weg.
Ja. Ich denke, dieser individuelle Weg ist wirklich wichtig. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Zeitqualität, dass wir das nicht vergessen gerade. Ne? Weil es wird viel gleich gemacht, gerade im Außen. Alle bekommen irgendwie das Gleiche. Und ich denke, das ist nicht uns Menschen gemäß. Und du hast, das hat mich auch sehr berührt, eine Sache, dass du gesagt hast, dieses, ich bin jetzt diszipliniert und mache das jeden Tag, das ist das Alte, das ist so dieses Männliche, ich habe eine Kompetenz, das ist Disziplin und deshalb mache ich das und dann wäre ich gut. Und ich glaube, diese neue Qualität ist, diese Freude, diese kindliche Freude dabei zu haben. Ja. Und du hast doch gesagt, ich soll das mit meinen Kindern üben, ja, weil die haben das noch so. Aber muss nicht denken, da bin ich abgeblitzt. Das war denen zu affig. Ja. Aber ich habe das dann mit meinem Mann gemacht. Ja. Also dieses Mannenanne.
Ja.
Männer nenne. Und genau, und erstaunlicherweise sind die Kinder auch relativ schnell schon erwachsen. Ne? Der ist ja auch erst 13, ja, mein Sohn. Und trotzdem hat er da schon nicht mehr so dieses kindliche Verrücktheit.
Ja.
Ist aber, glaube ich, ein anderes großes Thema.
Ja, das ist auch in dem Alter, möchtest du nicht so sein wie deine Eltern. Du fängst ja an, dich als was Eigenständiges zu begreifen mit Beginn der Pubertät. Ja. Dann ist erstmal Distanzieren wichtig, ja, und nicht mit. Das kann dann in ein paar Jahren schon wieder ganz anders aussehen.
Ja, aber trotzdem ist es auch nochmal so wichtig, diesen Spaß und dabei zu haben, ja, und dieses Spielerische und rumtollen wie Kinder irgendwie so, dieses, weil das ist, glaube ich, das, was uns auch Energie und Kraft gibt, ja, und auch wieder uns erinnern lässt, wer wir wirklich sind, ne? Und dadurch lernen wir schon ganz alleine, was wirklich das Natürliche ist, ne? Weil wir
ja, also weil du das gerade so bringst und auch von den Kindern, das erinnert mich an meinen Jüngsten. Als ich hier in dieses Haus eingezogen bin, da war der gerade mal 4 und der hatte in dem Alter zwischen 4 und 6 oder 7 einen unglaublichen Spaß daran, weil dieses Treppenhaus hier einen Hall hat einfach mit der Stimme laut im Treppenhaus zu sein und zu singen und alles Mögliche auszuprobieren, richtig laut. Und ich habe ihn gelassen. Ich habe ihm nur gesagt, es geht nicht in der Mittagszeit. Ja? Also zwischen 1 und 3 können wir das nicht machen, aber ansonsten ist es okay. Es hat sich auch niemand beschwert. Und ich hätte ihm aber auch den Rücken gedeckt, ja, weil ich fand es jetzt nicht übermäßig penetrant. Es war noch schon laut. Weil das sind so Erfahrungen, die ganz viele Menschen machen. Dann werden sie ausgerechnet, sei still, du störst. Ja? So. Und das setzt sich bei Kindern sofort fest oder sehr schnell. Ja? Und dann haben wir die erste Blockade, was den freien Ausdruck betrifft. Ja, und das haben ganz, ganz, ganz viele Menschen auch im Kontext von Singen und so weiter. Aber genau um diese Spontanität des Ausprobierens geht's. Also bei allem, bei der Stimme im Speziellen, aber bei allem anderen auch, dass wir uns erlauben, auszuprobieren und zu gucken, ah, das ist es nicht. Und in der Arbeit oder im Umgang mit der Stimme ist es total wichtig, alles, was wir an Vorstellungen im Kopf darüber haben, was Stimme ist oder wie Stimme sein muss oder wie sie schön ist, komplett zu vergessen. Das ist nicht der Weg.
Ja, also ja. Das erinnert mich auch bei meinem Sohn, der hat, glaube ich, die erste Zensur in der 3. Klasse eine 5 bekommen auf die erste Zensur in seinem Leben, weil er ein Lied nicht schön gesungen hat, weil er das immer nur in der ersten Strophe anfangen konnte und er musste aber die 2. Strophe singen und dann hat er gesagt, nein, das kann er nicht und dann hat er nicht gesungen und hat eine 5 gekriegt. Also das kann man viel kaputt machen. Und diese Achtsamkeit einfach sich bewusst, gerade wenn man größer ist und da nicht mehr die sterben kann davon oder nicht mehr so abhängig ist von der Umwelt, sich das einfach nimmt, diese Freiheit, zu sein, wie sich's gut anfühlt. Und dann kommt auch irgendwann die Intuition, wie du sagst, die innere Stimme. Und dann können wir vielleicht nochmal auf deine Leuchtturm jetzt kommen, die innere Stimme, die du dann gefühlt hast, um diesen Weg für den Frieden zu gehen. Und vielleicht kannst du ja da nochmal ein bisschen davon erzählen, wie sich das bei dir gezeigt hat und wie der Weg für dich in die Welt kam.
Ja, ich gucke mal, dass ich das möglichst gebündelt erzähle. Das hat natürlich damit zu tun, dass ich 25 Jahre für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Sprecher und als Moderator gearbeitet habe, das seit letztem Herbst nicht mehr tue. Und ich habe mich hier an die Öffentlichkeit gewandt, gesagt, das geht nicht mehr, ich ertrage das nicht mehr, mich macht es wütend, wie mein Arbeitgeber, im weiteren Sinne der öffentlich-rechtliche Rundfunk, berichtet. Das ist mir zu einseitig. Ja, ich weiß, dass dass es da wesentlich mehr Gesichtspunkte gibt, als die da transportiert werden. Und da sitze ich so an so einer Schnittstelle, weil die Spannungen, die wir gesellschaftlich haben, die im Grunde genommen aber irgendwie so zumindest für einen Teil der Bevölkerung gar nicht bewusst sind, weil auch gar nicht darüber berichtet wird, so ungefähr. Dafür setze ich an. Also es geht auch wieder um sichtbar werden, um hörbar werden, um gehört werden und so weiter und ins Gespräch kommen und im Gespräch bleiben zu können. Das ist ja gerade, hat sich das ja total polarisiert, ja. Und dass diese beiden Pole, die wir gesellschaftlich haben, dass wir die wieder zusammenbringen können. Und da spielen halt die Medien schon eine ganz entscheidende Rolle. Ja. Also die öffentliche Meinung, das, was auf dem Marktplatz gesprochen wird und gesagt werden darf, das wird im Wesentlichen durch die großen Medien vorgegeben. Und da scheint es mir ganz wichtig zu sein, dass wir in den Frieden kommen. Also jetzt auch im weiteren Sinne mit anderen Menschen in unserer Gesellschaft und möglicherweise auf dieser Welt, was die Medien betrifft, die verschiedenen Seiten wieder miteinander ins Gespräch kommen. Ja, wir haben so eine geteilte Informationswelt. Also die einen, sagen wir mal, haben diese Information und die anderen haben diese. Ganz platt ausgedrückt, die einen sagen, nennen wir es beim Namen, die Impfungen sind die Rettung und es ist alles gut. Und die anderen sagen, nein, die Impfungen, die sind ganz, ganz schlimm. Und jeder ist der Überzeugung, dass er 100% Recht hat. Und aber die eine, sag ich mal, die eine Seite möchte gerne reden, wird nicht gesehen, und die andere sagt, mit denen darf man nicht reden. Also ich verzettel mich gerade so ein bisschen in der Argumentation. Um es kurz zu machen, ich fühle mich einfach verantwortlich, weil ich daherkomme. Und deswegen habe ich mich engagiert für diese Initiative Leuchtturm ARD, weil die, deren Zielsetzung ist es, wir sagen, wir brauchen tatsächlich weiterhin einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, als Souverän einer Demokratie quasi die Regierenden und die Legislative und die Exekutive, also sprich Gerichte und so weiter und die Behörden und die Polizei, in dieser Balance zu halten, wie sie von uns in der Verfassung vorgesehen ist. Das ist eigentlich die Aufgabe der Medien. Und die lässt sich auch aus unserer Verfassung herleiten.
Die vierte Gewalt, ne? Die so wie wir es in der Schule gelernt haben.
Ja, und genau, so ist es. Und diese vierte Gewalt, die kritisiert gerade nicht mehr und die kontrolliert nicht mehr, die offizielle, ja, also die meisten Menschen wohl wahrzunehmen scheinen. Und jetzt geht es darum, das einfach wieder bewusst zu machen, wie wichtig diese vierte Gewalt ist, dass es nicht darum geht, sie abzuschaffen, aber dass sie in der Form, wie sie im Moment operiert, die Demokratie nicht stützt, die Meinungsvielfalt nicht stützt und vor allen Dingen den Zusammenhalt unserer Gesellschaft nicht stützt, sondern auch wenn sie es anders darstellt, eigentlich dazu beiträgt, dass sie immer weiter auseinanderdriftet. Und das ist das mein Anliegen, dafür zu sorgen, dass das wieder zusammenwächst. Und da finde ich gerade diese Initiative Leuchtturm ARD hat eine ganz besondere Bedeutung. Deswegen engagiere ich mich da. Sorry, dass es so lang geworden ist.
Ja, das ist wunderbar. Das ist alle, also ich finde gerade, die Medien übernehmen schon länger nicht mehr diese Aufgabe, nicht erst seit Corona, finde ich persönlich, weil du hast es jetzt so mit dem Impfen angesprochen. Das ist vielleicht die Eskalation dessen in meiner Wahrnehmung, die Eskalation der Spaltung. Ich denke aber so an die Sachen, wo ich mich erinnern kann, das ist schon lange, lange her, wo ich gedacht habe im Radio, was erzählen die jetzt in Köln zum Beispiel, wo vor dem Bahnhof Frauen vergewaltigt wurden zur Silvesternacht, haben sie im Radio gesagt, ja, die Polizei, erst haben sie gesagt, da ist nichts passiert. Dann zwei Stunden später haben sie gesagt, ja, da ist was passiert, aber die Polizisten haben es gar nicht mitgekriegt. Dann habe ich gesagt, wie kann man das nicht mitkriegen mit noch einem Platz? Und dann die dritte Variante war, ja, sie haben es mitgekriegt, sind aber nicht durchgekommen. Und die vierte Variante da, die haben sie schon vorher überführt und konnten sie nicht festnehmen. Und dann ist es erst passiert. Also wo ich dann denke, was haben wir für Berichterstattung? So nach dem Motto, erst wenn es mir bewiesen wurde oder wenn man es nicht mehr verleugnen kann, dann teile ich es dann auch den Menschen mit. Und es wurde ja dann so erklärt, dass man die Menschen schützen muss mit Informationen. Das würde sie durcheinander bringen, wenn sie dieses Ausmaß wissen sollen. Aber ich denke ja auch, dass die Menschen selbstverantwortlich entscheiden sollten und dass das ja keine Kinder sind, dass wir ja keine Kinder sind, die das, wir können ja immer noch das Radio ausmachen, wenn es uns zu viel Wahrheit gesagt wird, die wir dann nicht sozusagen verdauen können. Ne? Das ist ja auch immer Wahrheit, muss man ja auch erstmal verkraften können, ne? Aber trotzdem.
Ja, wobei, die Wahrheit ist ja immer eine große Frage, ne?
Genau. Ja, aber genau, das kann ich ja dann selbst entscheiden, ja, was die Wahrheit ist. Aber ich brauche Informationen immer, ne?
Und genau, das ist es richtig. Und wir haben aber auch die Entscheidung, womit wir uns informieren. Ja, und ich gebe dir recht, dass das natürlich eine sehr viel längere Geschichte hat, dass es da eine kontinuierliche Entwicklung gibt, die sich über, ich würde mal den Verlauf der letzten zwei bis drei Jahrzehnte, also vor allen Dingen der letzten zwei, massiv verschlechtert hat. Das habe ich auch so wahrgenommen. Da ich selber kein Journalist bin, sondern eben als Sprecher gearbeitet habe und als Moderator, habe ich da immer so eine gewisse Distanz dazu gehabt innerlich. Aber für mich war jetzt, sage ich mal, mein Arbeitgeber nie die einzige Informationsquelle, von Anfang an nicht. Hm. Ich habe mich immer noch aus anderen Quellen informiert. Ja, das kann ich nur bestätigen. Wir sehen jetzt so quasi den Höhepunkt dieser Entwicklung, der kulminiert gerade.
Ja, und ich habe wirklich dadurch, dass ich dich jetzt so ein bisschen deinem Post verfolge, auch im Telegram-Kanal, auch nochmal so ein anderes Blick auf die öffentlich-rechtlichen Medien gesehen, dass es wichtig ist für eine Demokratie, dass sie nicht durch große Konzerne die Berichterstattung kontrolliert wird, sondern dass es unabhängig ist. Dass das jetzt nicht unabhängig ist, ist komisch, ja, und sehr regierungsnah. Und aber ich habe trotzdem einen anderen Blick darauf bekommen. Also, weil ich war auch für die Abschaffung und für die Abschaffung muss ich dafür bezahlen, wenn ich nicht wirklich gut informiert werde, sondern einseitig, ja. Und da habe ich jetzt wirklich nochmal einen ganz anderen Blick der Notwendigkeit oder wenn das wirklich gut gelebt wird, so wie es gedacht ist, ja, dass das ja doch wirklich, gut gedacht war am Anfang, ja, und das ist vielleicht wieder auf den Weg gebracht werden kann. Also ich habe da gar keine Meinung zu. Ich könnte da gar nicht wirklich Stellung beziehen.
Ja, aber das, was du sagst, fand ich jetzt schon mal, also für mich sehr erfreulich, dass du sagst, ich habe jetzt verstanden, warum es für uns wichtig ist, dass wir uns den bewahren, diesen Ansatz eines öffentlichen Rundfunks. Ja. Das ist der Punkt, ja, dass wir, das ist das, was uns auch alle verbindet, das ist was, was uns verbindet. Das ist, eigentlich ist das die Kommunikation auf dem Marktplatz, dass wir uns den Marktplatz erhalten. Mhm. Ja, dass der Marktplatz uns allen gehört, ja. Und wir können da alle unsere
Nur weil Willkür herrscht und heißt ja nicht, dass die Instrumente vom Grundsatz her schlecht sind, ne?
Genau, ja. Ja, und da braucht es eben tatsächlich eben auch eine große Veränderung, ja, und wirklich eine große, das ist gar keine Frage. Aber wir haben die Möglichkeit, wenn wir die Verantwortung übernehmen und gemeinsam übernehmen, tatsächlich da was zu ändern.
Und ich sehe, das machen immer mehr Journalisten, habe ich das Gefühl. Ich hatte jetzt auch wieder von einer Frau gehört, von einer Journalistin, die jetzt bewusst auch auf Demonstrationen geht, um Bericht zu erstatten. Ja? Ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird in Zukunft. Ja? Ob das bekämpft wird oder
Ich vermute mal, du meinst Katrin Seibold, die ehemalige ZDF-Moderatorin oder Journalistin.
Genau.
Ich kenne Katrin gut, wir sind gut im Kontakt. Das ist nochmal ein bisschen anders gelagert. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das hierher gehört. Sie ist ja auch rausgetreten und hat sich distanziert, ja, von der Berichterstattung. Es gibt ja so 3 Whistleblower in Deutschland, die in der Hauptsache als solche gerade gehandelt werden. Und das ist mein Kollege Ole Skambrax, das ist sie und das bin ich. Ne?
Es ist sehr mutig von euch, das so diesen Weg zu gehen.
Und ihr Ding war, dass, ich habe da mit ihr auch drüber gesprochen, ist, dass sie eben berichten möchte und mit allen Seiten reden. Und das, was halt Journalisten zunehmend passiert ist in den vergangenen Jahrenden, sag ich mal, wenn sie mit bestimmten Leuten gesprochen haben, dann wurde es ihnen so ausgelegt, als wären sie so wie diese Leute, mit denen sie gesprochen haben. Und damit wurden sie unmöglich gemacht. Ja. Damit wurden sie von anderer Seite, den Journalisten kannst du nicht ernst nehmen, wenn der berichtet, weil der hat mit dem und dem gesprochen und deswegen gehört er zu der und der Partei. Ja. Und das ist was zunehmend zu beobachten war und was eigentlich mit Journalismus nicht vereinbar ist, aber gleichzeitig den Journalismus eigentlich abtötet. Und sie möchte jetzt diesen Weg gehen und zu gucken, ob ihr das jetzt auch passiert. Ja.
Und das Thema des Kongresses ist ja Konflikttransformation. Und für mich ist es essentiell wichtig, dass wenn wir Konflikte haben, ob das im partnerschaftlichen Bereich ist, ob es im Bereich mit den Kindern ist oder mit der Ursprungsfamilie, im Gespräch zu bleiben und beide Seiten anzuhören. Und das sind ja auch doch von der Berichterstattung Aufgaben für Journalisten. Und ich denke, deshalb kommt ja die Spaltung und die Verhärtung und die Konflikte und die dann letztendlich sogar einen Krieg führen können. Ja, also wenn ich denke in einen Krieg nach außen, ich finde, und oder auch innerhalb des Volkes? Wie sieht es denn da aus, wenn das immer so richtig aufgeheizt wird weiter? Und ich denke, das ist doch notwendig, miteinander zu reden. Und es muss ja gar keiner Recht haben. Wahrscheinlich, du hast ja gesagt, was ist die Wahrheit, was ist Recht haben, ja? Das aber wenigstens im Gespräch bleiben und dass jeder auch gesehen wird. Wie ist denn das, wenn wir nicht gesehen wären, als schon als Kind, ne? Oder in einer Partnerschaft? Ich weiß das nur mit meinem Mann. Ich wäre richtig aggressiv, wenn er mich nicht sieht, ja? Oder wenn ich ihn nicht sehe, wenn ich ihm nicht wertschätze oder Anerkennung gebe, dann macht er komische Sachen. Ja, also, und so ist es doch überall. Das ist doch die vom Konflikt die Urwunde, ja, den anderen nicht zu sehen, mit dem anderen nicht zu reden, den anderen nicht zu hören. Und das ist ja eigentlich das, was wir lösen möchten, also die Lösung finden. Und das ist ja wirklich was Friedvolles, ja. Und das möchte ich eigentlich jetzt nochmal, weil wir haben schon unsere Interviewzeit zu Ende, nochmal so in das Feld geben, ja, dieses wirklich den anderen sehen und den anderen hören und ihn zu lassen mit dem, wo er gerade ist, ja, und er entwickelt sich ja auch und wie es dann in 2-3 Jahren aussieht und das wissen wir alles nicht, aber es ist ja da und ich kann es ja nicht wegmachen, wenn jemand Angst vor der Impfung hat oder wenn sich jemand impfen lassen will, weil er Angst hat vor Corona, das kann ich doch nicht wegwischen. Es ist da und es,
richtig,
das ist, das darf jetzt gerade da sein und das ist gerade die Message von meinem Kongress. Ich möchte nicht für den sein oder für das sein, ich möchte, dass wir, dass alles gehört werden darf. Ja?
Richtig, ja, absolut, sehe ich auch so. Es gab noch einen Punkt, vielleicht kann das so abschließend das sein, diese Konfliktsituation, mir kommt es tatsächlich so vor, dass es immer dann heikel wird, wenn beide Seiten gleichzeitig sich nicht gesehen fühlen, also wenn es auf die individuelle Ebene und ich glaube, es geht immer darum, auf der individuellen Ebene zu schauen und da zu beginnen. Und nicht im Großen und Ganzen. Also das hat die absolute Priorität in meinem Weltbild. Dass es nur funktioniert, wenn wenigstens einer sich am eigenen Schopf packt und sagt, ja, das hat mich zwar jetzt gerade getroffen, aber ich kann mit diesem Betroffensein umgehen, ja, und kann das loslassen, kann verzeihen, vergeben ist, glaube ich, ganz wichtig, und sehen, dass der andere jetzt auch aus einer Not heraus agiert hat oder aus einem eingegriffenen Sein oder was weiß ich. Und eigentlich auf das zu schauen, was verbindet uns wirklich, was gibt es denn für Gemeinsamkeiten? Immer wieder auf die Gemeinsamkeiten gucken, worum geht es uns denn wirklich? Ja, im Leben. Und da gibt es ganz viel.
Und da sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt, ne?
Ja, ja, ja.
Ja, danke. Danke, Martin, danke. Das war ein schönes Schlusswort und das kann jeder, da ist jeder für sich, kann da was tun und ist in seiner Macht.
Ja.
Ja,
so ist
danke.
Es.
Ich danke für das schöne Interview und viel, viel Erfolg für deinen Leuchtturmweg.
Ja, danke. Dir auch alles Gute.
Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt.